Guten Morgen zusammen. 11.56 Uhr. Müssen uns ein bisschen beeilen, wenn wir pünktlich um 12.30 Uhr rauskommen. Damit ich um 11.30 Uhr müssen wir raus sein. 12.30 Uhr gibt es Mittagessen bei meiner Mama. Ja, man muss Prioritäten setzen. Maleachi, dritter und letzter Teil über das Buch Maleachi. Es passt ganz gut zu dem heutigen Feiertag. Denn in diesem Buch, das letzte Buch des Alten Testaments, ungefähr 400 Jahre vor Christus, das ist das Alte Testament abschließt und der Beginn der zwischentestamentlichen Zeit dann ist, da wird mehrfach auf die Ewigkeit verwiesen und mehrfach wird Trost gesucht in der Ewigkeit und nicht hier in der jetzigen Zeit. Denn dem Volk Israel ist auch, ja, die Zeit, die dem da bevorsteht, ist auch nicht so prickelnd. Drei Punkte dazu, und zwar drei Zusagen, wie der Olli vorhin schon erwähnt hat. In diesem Text finden sich nämlich einige Zusagen. Wir gucken uns den in drei Abschnitten an. Noch kurz vorweg, das Buch Maleachi ist ja ein Buch des Gerichts. Im ersten Teil gab es da ein bisschen längere Einführung. Wer sich das nochmal anhören oder angucken will, kann das dann tun. Und in diesem Buch des Gerichts sind aber immer wieder ganz, ganz große Verheißungen und Versprechen Gottes an die, die umkehren. Ganz große Dinge werden da vorausgesagt, die ganz wichtig sind. Und man sieht in diesem Buch Maleachi, da zieht sich das durch, was ganz am Anfang drinsteht, in Vers 2, Maleachi 1, Vers 2. Ich habe euch geliebt. Diese Liebe Gottes zu seinem Volk, zu den Menschen, und wir trotz der Sünde der Menschen, die dann notwendiges Gericht nach sich zieht, immer wieder seine Liebe offenbart und immer wieder seine Hand ausstreckt. Heute nun also Maleachi 3, die Verse 7 bis 24, also der ganze Rest des Buches Maleachi. Wir lesen zuerst die Verse 7 bis 12. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Satzungen abgewichen und habt sie nicht bewahrt. Kehrt um zu mir, so will ich zu euch umkehren, spricht der Herr der Herrscharen. Und ihr sprecht, worin sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott berauben, dass ihr mich beraubt? Und ihr sprecht, worin haben wir dich beraubt? Im Zehnten und im Hebopfer. Mit dem Fluch seid ihr verflucht. Und doch beraubt ihr mich, ihr, die ganze Nation. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei. Und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen bis zum Übermaß ausgießen werde. Und ich werde um euretwillen den Fresser schelten, dass er euch die Frucht des Bodens nicht verderbe. Und der Weinstock auf dem Feld wird euch nicht mehr fehltragen, spricht der Herr der Heerscharen. Und alle Nationen werden euch glücklich preisen, denn ihr sollt ein Land des Wohlgefallens sein, spricht der Herr der Heerscharen. In diesem Text finden wir die erste Zusage. Umkehr aus Halbherzigkeit wird belohnt. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Satzungen abgewichen, sagt Gott hier. Das ist was, was jeder, der die Bibel aufmerksam liest, von vorne bis hinten feststellen wird. Eines der Prinzipien, die wir am öftesten in der Bibel finden. Dass die Menschen von Gottes Geboten abweichen. Schon ganz am Anfang war das so, von den ersten Menschen angefangen bis heute. Die Menschen weichen ab von den Satzungen und Geboten Gottes. Und hier speziell, dieses Buch richtet sich an das Volk Israel, nachdem es zurückgekehrt ist aus der Gefangenschaft und nachdem unter Esra und Nehemia wieder Aufbau stattgefunden hat und nachdem der Tempel wieder hergerichtet wurde und nachdem vieles wieder aufgebaut wurde. Und trotzdem ist nicht alles in Ordnung. Diesem Volk Israel, da hat sich das besonders durchgezogen und finden besonders viele Beispiele in der Bibel. Das ist das auserwählte Volk Gottes und es ist auch das Volk, das hier besonders oft beschrieben wird, wie sie abweichen von Gottes Geboten. Ihnen war ja das Gesetz des Mose gegeben von dem sie von Anfang an immer wieder abgewichen sind und sie, wie es hier steht, nicht bewahrt haben. Und so ist es auch jetzt hier in dieser Situation. Es findet zwar wieder Gottesdienst statt, es finden auch wieder Opfer statt, es wird auch wieder nach dem Gesetz des Mose gehandelt, nach dieser Rückkehr ins Heilige Land, aber halt nicht so ganz. Viele Dinge finden nur so provisorisch statt oder so halb, und so auch hier die Sache mit dem Hebopfer und mit dem Zehnten. Das heißt da hier, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus in Vers 10. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass nicht gar nichts da gegeben wurde, aber halt nicht das Ganze. Gott sagt den Zehnten und wir geben vielleicht den Achten. Der Roland hat aufgepasst. Der Achte ist ja viel mehr wie der Zehnte. Ja. Also es heißt den Zehnten, aber die Leute geben vielleicht nicht ganz den Zehnten. Auf jeden Fall wird der Gottesdienst nicht so ausgeführt, also nicht nur die Feier des Gottesdienstes, sondern dieser ganze Gottesdienst im Leben, das Halten des Gesetzes, es wird nicht so ausgeführt, wie Gott es angeordnet hat. Zehnter und Hebopfer werden hier besonders genannt und Gott wirft es dem Volk vor, dass sie da drin so lax sind. Und dieser Bibeltext, und deswegen müssen wir jetzt einen kurzen Einschub machen, gehört wahrscheinlich zu den am meisten missbrauchten Bibeltexten im ganzen Alten Testament. Als ich meine Frau kennengelernt habe, war das in so einer Gemeinde in Schweinfurt, und da gab es einmal im Monat so ein, der erste im Monat war so dieser, dieser Geldeintreib-Gottesdienst. Und da gab es dann immer vor der Predigt noch eine Kurzpredigt, die die Kassiererin gehalten hat. Die ging immer um Maleachi 3, Vers 10. Und dass, wenn man da den Zehnten da vollbringt, dass dann auch richtig Segen ausgegossen wird. Und dann ging der Klingelbeutel rum, der war noch viel voller wie der hier. Also dann, gibt es auch Gemeinden, die lassen den dann nochmal rumgehen. Wenn der jetzt quasi, also wenn ich jetzt hier reingucken würde und sage, das ist, da geht noch was, dann macht er nochmal eine Runde für extra Segen. Es ist alles kein Witz, das ist alles echt aus dem echten Leben. Also dieser Bibeltext hier, der ist prädestiniert dafür, aus dem Zusammenhang gerissen zu werden. Ein paar Buzzwords nimmt man da raus und sagt, hier, guck mal, gib den vollen Zehnten, dann kriegst du auch vollen Segen. Du willst doch vollen Segen. Du willst doch nicht nur, dass Gott dich nur ein bisschen segnet, indem du ein bisschen gibst. Und das ist haarsträubend, das ist furchtbar, das tut mir im Herzen weh, weil es hier um was komplett anderes geht. Es gibt für die neutestamentliche Gemeinde, das ist eine der großen Irrlehren, ich schreibe da mal ein Buch drüber, ich habe da schon angefangen, über so sanfte Irrlehren, die in Gemeinden so kursieren, die jeder duldet und die keinen stören, da gehört das dazu. Der Zehnte. Der Zehnte für die Gemeinde, den gibt es nicht. Den gab es auch nie. Es ist eine Irrlehre. Der Zehnte ist Teil des Gesetzes. Der hat einen ganz bestimmten Sinn. Da gab es den Stamm Levi, der hatte keinen Anteil, also kein Land, so wie die anderen Stämme. Und die versahen den Priesterdienst und die mussten versorgt werden. Deswegen gab es für die Speise und die anderen haben sie versorgt. Und darum hat Gott in 1. Mose, im 2. Buch Mose angeordnet, wie diese Versorgung stattfinden soll. Und da wurde der Zehnte angeordnet, Entschuldigung, 3. Buch Mose, da wurde der Zehnte angeordnet. Und der hatte den Zweck der Versorgung dieser Priester. Und auch hier ist das, was Gott bemängelt, dass da keine Speise in seinem Haus ist. Das heißt, der Priesterdienst konnte gar nicht so verrichtet werden, wie er eigentlich gedacht war, weil die ihn tun sollten, die quasi dann das als Hauptberuf hatten, die wurden nicht richtig versorgt mit Speise. Das ist das Nächste, wenn einer so kommt und so hanebüchene Übertragungen auf die Gemeinde macht und denkt, dass das hat mit Geld gar nichts zu tun hier. Hier geht es um Speise. Wenn man das machen wollte, Maleachi 3, Vers 10, dann müsste man Getreidesäcke besorgen, die nach Jerusalem schaffen und dort die Priester, die es nicht gibt, versorgen, damit die den Dienst an dem Tempel, den es nicht gibt, weil der seit 70 nach Christus kaputt ist, versehen. Also eine ganz furchtbare Übertragung auf die neutestamentliche Gemeinde. Bei diesem Zehnten, es war eine Sache für das Volk Israel im Gesetz des Mose. Und wenn man jetzt anfangen würde, das auf die Gemeinde zu übertragen, müsste man den Rest des Gesetzes Mose auch übertragen. Die Steinigung von Ehebrechern und Homosexuellen und anderen und auch noch andere Dinge tun, wo die Leute sich heute scheuen würden in der Gemeinde, aber komischerweise bei diesem Zehnten, das stört keinen. Warum stört es keinen? Weil es natürlich toll ist, wenn man weiß, jeder, der hier hockt, gibt 10% von seinem Bruttogehalt, die Kasse ist gefüllt, wir können alles machen, finanziell ist die Gemeinde safe. Und das führt dazu, dass solche falschen und komischen Interpretationen entstehen. Weil man ja einen Vorteil davon hat. Und immer dann, wenn Geld im Spiel ist, ist immer so. Immer wenn Geld im Spiel ist, wird es komisch. Immer alles, was irgendwie mit Geld zu tun hat, ich weiß, wovon ich rede, ich arbeite in der Bank, alles, was mit Geld zu tun hat, ist immer ein bisschen komisch. Ja, auf jeden Fall hat es für die neutestamentliche Gemeinde, gibt es im ganzen Neuen Testament kein Gebot des Zehnten. Und da, wo das herkommt, dieser Zehnte, mosaisches Gesetz. Ja, das ist das, wovon wir nach dem Römerbrief und vor allem nach dem Galaterbrief, empfehle ich sehr zu lesen, Galater 3, befreit sind. Wir sind aus dem Heidenchristen, hier gibt es keinen Judenchristen, wenn ich mich so umgucke. Für uns galt dieses Gesetz Moses sowieso nie. Okay, jetzt Ende dieses Einschubs, aber das musste sein, weil das, der Text handelt nun mal davon. Wenn das für uns nicht galt, dann können wir darüber hinweglesen, können wir sagen, okay, das ist so ein Ding, können wir ausgrauen, können wir hellgrau drucken in unserer Bibel, weil interessiert uns ja nicht. Nein, das ist Gottes Wort. Und Gottes Wort dient uns zur Lehre, zur Ermahnung, zur Erbauung und so weiter. Gottes Wort hat immer einen Sinn, auch für uns. Und das, was wir hier sehen, ist, Gott hat hier einer bestimmten Personengruppe, also diesen Juden, die hier zurückgekehrt waren ins Heilige Land, bestimmte Gebote gegeben. Und wir sehen, wie die damit umgegangen sind, halbherzig, nicht den vollen Zehnten. Irgendwas haben sie gegeben, haben sich vielleicht gedacht, naja, eigentlich ist der Zehnte angeordnet, aber den Monat ist ein bisschen schwierig, die Ernte war nicht so gut, mir gebe weniger, 20., 30., wie auch immer. Irgendwas geben wir, aber nicht so ganz. Und Gott ist da genau. Das gilt übrigens auch immer in der Bibel, das ist nicht so ein Ungefährbuch, das ist nicht so irgendwas, wo drin steht, ja, Jesus hat so gesagt, aber das können wir so ein bisschen so grob die Richtung interpretieren, die er vorgibt und eigentlich ausgestalten im Leben, können wir das dann, wie wir wollen. Nein, Gott ist da, wo er genau ist, Gott, das sollten wir uns nicht erlauben, ungenau zu sein. Und die Leute waren hier ungenau. Die haben damit sich über Gott gestellt, haben gesagt, das, was ich daraus mache, was Gott sagt, das ist mehr wert, wie das, was Gott eigentlich sagt. Er sagt den Zehnten, aber ich denke mal, naja, das ist nur eine Zahl, das kann man irgendwie anders interpretieren. Und das missfällt Gott sehr. Die Verdrehung seiner Worte, die Missachtung seiner Gebote und vor allem dieser Halbgottesdienst. Der da so, man ist so dabei, man macht mit, man gibt da was, aber nicht so, wie Gott es will. Also dieses, dass man so halb drin, halb dabei ist, das mag Gott überhaupt nicht. Das sehen wir auch im Neuen Testament. Jeder kennt wahrscheinlich, wie der die Bibel ein bisschen so anguckt, dieses berühmte Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea, das letzte der 7 Sendschreiben. Da geht es so ein, ja, Worte von Jesus an eine Gemeinde, die lau geworden ist. Oder die lau ist. Also die macht die Sachen nicht ganz, nicht mit ganzem Herzen, sondern ist so zwischendrin. Da heißt es dann, die denken, sie sehen, aber sie sind blind und sie denken, sie sind reich, aber sie sind arm. Und das ist eine ganz, ganz gefährliche Situation, wo fromme Leute in der Gefahr stehen, da reinzurutschen. Es ist nicht diese Abwendung, dass man gar nichts wissen will von Glaube, von Gott, sondern dass man dabei ist und dass man mitmacht und dass man dazugehört und dass einem das auch interessiert und dass einem Gottes Gebote irgendwie auch wichtig sind und dass einem das alles was bedeutet. Aber so ganz ist man nicht dabei, alles so halb. Ich von meiner Arbeit, ich habe ein relativ breites Spektrum an Tätigkeiten, das in jeder normalen Firma verschiedene Stellen wären vom Fachlichen. Und das macht mir unglaublich Spaß, weil dadurch wird es nie langweilig. Ich habe jeden Tag, ich habe im Prinzip keine Routinetätigkeit. Ich habe jeden Tag was komplett Neues, das ist jeden Tag Abenteuer, das ist jeden Tag Spaß. Und ich kann mir meine Arbeit und meine Zeit komplett frei einteilen. Ich kann im Prinzip das alles so machen, wie ich es will und was ich will. Das ist super, weil ich brauche das. Ich bin so ein freiheitsliebender Mensch. Das führt aber dazu, weil ich von meinem Naturell einer bin, der sich sehr, sehr schlecht und schwer organisieren kann, dass da viele Dinge untergehen. Dann fange ich irgendwas an, finde es interessant, finde es cool, mache das so zum Drittel fertig und dann finde ich es langweilig, so um 10. Dann denke ich, jetzt müssen wir was anderes machen. Dann mache ich was ganz anderes, was komplett anderes, was komplett ganz anderes. Und dann ist ja immer Mittagszeit und nachmittags denke ich, ach komm, jetzt fange ich mit dem und dem an. Und dann habe ich am Ende des Tages ganz viele Dinge angefangen, nichts fertig gemacht. Und am nächsten Tag geht es wieder so und am nächsten Tag geht es wieder so und so geht es weiter. Und irgendwann fragt mal irgendeiner, was ist denn eigentlich damit? Mir wollte doch dies und jenes einführen. Und ich denke, das ist noch nicht ganz fertig. Und so mache ich ganz viele Sachen, aber nichts. Irgendwann mache ich es dann schon fertig. Aber ich merke, dass das nicht unbedingt gut ist, dass man ganz viele Dinge so halb macht und nichts ganz. Und besonders in Bezug auf Glauben ist das keine gute Verhaltensweise. Mein früherer Chef hat mich mal auf so ein Seminar geschickt, Selbstorganisation und Arbeitsweise und Zeitmanagement. Das war es war gut, aber es war sinnlos, weil ich mache alles noch wie vorher. Und das ist in Bezug auf die Arbeit, ja, kann man das so machen, aber in Bezug auf Glauben ist das ganz gefährlich. Weil da heißt es nicht mal irgendwann, wenn man mal vor Gott stehe, ja, das ist, du warst da schon ein bisschen dabei. Ja, ich habe schon gemerkt, dass du ein bisschen so dazugehört hast und du hast auch ein bisschen geglaubt, das war schon ganz cool. Sondern da geht es dann ans Eingemachte. Und da wird es ziemlich ernst werden. Und da ist es wichtig, dass wir wissen, ob wir ganze Sachen mit Jesus machen wollen oder nicht. Weil halb macht es keinen Sinn. Und da sollten uns diese ganzen Ermahnungen hier in Maleachi 3 oder dann auch Offenbarung 3, das sollte uns eine ernste Ermahnung sein, dass man damit vor Gott nicht durchkommt. Das Zweite, was wir hier sehen, Verse 13 bis 18. Eure Worte sind trotzig gegen mich gewesen, spricht der Herr. Und ihr sprecht, was haben wir miteinander gegen dich beredet? Ihr sprecht, vergeblich ist es, Gott zu dienen. Und was für ein Gewinn, dass wir seinen Dienst versahen, und dass wir vor dem Herrn der Herrscharen in Trauer umhergingen. Und so preisen wir den Übermütigen glücklich. Nicht nur sind die Täter der Gottlosigkeit aufgebaut worden, sondern sie haben auch Gott versucht und sind entkommen. Da unterredeten sich miteinander, die den Herrn fürchteten. Und der Herr merkte auf und hörte. Und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, die den Herrn fürchten und die seinen Namen achten. Und sie werden mir, spricht der Herr der Herrscharen, zum Eigentum sein an dem Tag, den ich machen werde. Und ich werde sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Und ihr werdet wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Die zweite Zusage Gottes. Es macht einen Unterschied, ob man Gott dient oder ihm nicht dient. Es macht einen Unterschied, ob man gottesfürchtig oder gottlos ist. Das, was hier angesprochen wird, ist eines der großen Themen des Glaubens der Juden und der Christen. Die Frage nach dem Ergehen des Gottesfürchtigen und des Gottlosen. Die Frage nach dem Unterschied. Also so die kaufmännische Glaubensfrage, was bringt es eigentlich unterm Strich? Lohnt sich das? Was kommt denn da für mich dabei raus? Und das Ergebnis, das dann hier die Leute rauskriegen, von denen Gott hier spricht, es lohnt sich nicht. Im Gegenteil, die Gottlosen, denen geht es doch prima. Die sind aufgebaut worden, die haben Gott verhöhnt und die leben gottlos und es geht ihnen blendend. Das ist auch das, was Asaf in Psalm 73 schreibt, wenn er den mal, das ist einer meiner Lieblingspsalmen, Psalm 73, da ringt er mit sich, guckt an, wie geht es Menschen, die Gott verachten, die gottlos leben, die nur eigener Vorteil, nur auf sich selbst bedacht sind, denen andere Menschen völlig egal sind, die Ellbogen raus, denen geht's gut, denen geht's richtig gut, beschwert sich da Asaf. So wie die Leute hier. Aber bei dem Asaf, der diesen Psalm 73 schreibt, der macht was und der kommt dann zum anderen Schluss. Der geht nämlich dann in das Heiligtum Gottes und dann bekommt er Erkenntnis. Er erkennt plötzlich, dass es irgendwann ein Ende hat mit den Gottlosen, dass das nicht ewig so weitergeht, sondern dass irgendwann Gott dem Ganzen ein Ende setzen wird. Und er erkennt was Zweites, das muss man auch hier so angedeutet finden. Da gibt es ja eine Gruppe, das wird so unterbrochen, also in diesem Maleachi-Buch gibt es ja immer, weiß nicht, ob man das so merkt, da gibt es ja immer so wörtliche Rede, wo Gott sagt, ihr sagt, und dann sagt er vielleicht überspitzt, was das Volk so macht und sagt. Und es wird jetzt hier unterbrochen und dann kommt so ein Einschub. Da unterredeten sich miteinander, die den Herrn fürchten. Und der Herr merkte auf und hörte. Da merkt man, es gibt da noch diese Gruppe, die die Welt anguckt und feststellt, ja, das ist tatsächlich so. Man hat doch, wenn man jetzt, ob man Gott fürchtet oder gottlos lebt, ob man egoistisch auf seinen eigenen Vorteil lebt oder ob man Nachteile in Kauf nimmt, um anderen zu dienen oder um gottesfürchtig zu leben, das bringt augenscheinlich nichts, aber das kann nicht alles sein. Und die dann vor Gott treten und die dann Erkenntnis kriegen darüber, dass zum einen irgendwann das mal, dass das nicht ewig gut geht. So wie mit meinem Auto fahren, ich habe das neulich schon erzählt, ich weiß es gar nicht mehr, ich muss meine Fahrerlaubnis kurzzeitig abgeben, wahrscheinlich demnächst wieder. Weil ich mir irgendwann so angewöhnt habe, eine umweltfreundliche und geschmeidige Fahrweise reinrollen lasse und frühzeitig rausbeschleunige. Und das ist nicht immer gut. Und das ging jetzt lange Jahre gut, aber jetzt halt nicht mehr. Das heißt, jetzt kommt der Führerschein mal weg. Ich habe das lang provoziert und ich wusste es ja lang. Ich bin immer ganz lange anständig gefahren und irgendwann habe ich mir das so angewöhnt und dann blitzt es mal hier und blitzt es mal da. Und man denkt, ja, das ist ja noch alles im Rahmen, zahlst mal dort ein bisschen, zahlst mal hier ein bisschen. Und es schleicht sich so ein und irgendwann blitzt es halt mal so, dass du auf den Tacho guckst und denkst, okay, jetzt ist es aus. Man kann Sachen provozieren, man kann die immer so ein wenig ausdehnen, man kann das immer die Grenze so ein bisschen verschieben, kann immer ein bisschen so, aber irgendwann ist der Punkt erreicht, wo es knallt. Irgendwann geht es nicht mehr gut. Irgendwann ist Ende. Irgendwann passiert entweder was oder man kriegt halt so wie ich jetzt mal so eine Ermahnung oder sonst was. Das geht nicht ewig gut, sowas. Das ist überall so, im ganzen Leben. Wenn man irgendwas schlampig arbeitet, wenn man irgendwie, irgendwo rumpfuscht, das geht eine ganze Zeit lang gut, aber irgendwann kommt alles raus. Und irgendwann, ja. Und so ist es auch hier. Das geht lang gut und man guckt sich das vielleicht an und denkt sich, manche fühlen sich die Tasche, die leben egoistisch, die leben auf dem Rücken anderer, die beuten andere Menschen aus, die machen, was sie wollen, die kommen mit allem durch, denen geht's prima. Das geht lang gut, sowas, aber irgendwann ist Ende. Vielleicht lässt Gott das alles so lange geschehen, um die Menschen so lange Zeit zur Umkehr zu geben, aber irgendwann macht er damit Schluss. Wenn es nicht in diesem Leben ist, dann wird es so sein, dass sie irgendwann vor Gott stehen und ein fürchterliches Erwachen haben. Das sagt uns die Bibel. Es werden so viele Millionen und Milliarden Menschen werden einschlafen, vielleicht in Ruhe in ihrem Bett sterben, satt und alt und zufrieden. Andere in Angst, wie auch immer. Aber irgendwann machen sie die Augen wieder auf. Irgendwann machen sie die Augen wieder auf und dann stehen sie vor Gott. Und sie werden denken, das kann nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein. Es darf nicht sein. Es hat alles gestimmt. Es darf nicht sein. Es darf nicht sein, aber es ist so. Sie werden dann vor Gott stehen als ihrem Richter. Und dann ist die Zeit der Barmherzigkeit und der Gnade vorbei. Dann ist jegliche Schonfrist vorbei. Dann kann man auch nichts mehr schönreden, nichts mehr hindrehen. Dann ist es vorbei. Und das hört sich schlimm an, aber das ist eine Verheißung, die Gott hier gibt. Es wird, und das ist ganz krass, er sagt es hier, und ihr werdet wieder den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Gott wird da einen Unterschied machen. Irgendwann ist es soweit. Das dritte und letzte, was wir jetzt hier sehen, ab Vers 19 bis 24. Denn siehe, der Tag des Herrn kommt, brennend wie ein Ofen und alle Übermütigen und alle Täter der Gottlosigkeit werden zu Stoppeln werden. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Heerscharen, sodass er ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen wird. Aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen, mit Heilung unter ihren Flügeln. Und ihr werdet ausziehen und hüpfen wie Mastkälber. Und ihr werdet die Gottlosen zertreten, denn sie werden Asche sein unter euren Fußsohlen, an dem Tag, den ich machen werde, spricht der Herr der Heerscharen. Gedenkt des Gesetzes Moses, meines Knechtes, das ich ihm auf dem Horeb an ganz Israel geboten habe, Satzungen und Rechte. Siehe, ich sende euch Elia, den Propheten, ehe der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern wenden, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Die dritte Zusage, der Tag des Herrn wird kommen. Das ist zugleich Zusage und Gerichtsandrohung, weil der für die Menschen unterschiedlich ausfällt. Da ist zunächst die Frage, was ist denn der Tag des Herrn? Wir finden da verschiedene Beschreibungen im Alten und Neuen Testament vom Tag des Herrn. Da muss man mal gucken, was ist da gerade gemeint und was steht da genau, Tag Gottes, Tag des Herrn, in welchem Zusammenhang. Hier geht es meiner Meinung nach um das zweite Kommen Jesu, also der Tag des Herrn zum Gericht. Jesus kam ja einmal auf diese Welt, also Gott als Jesus, er kam ins Fleisch, kam hier, um uns sein Wesen zu zeigen, um uns zu zeigen, wie er ist, um für uns am Kreuz zu sterben, für unsere Sünden Sühne zu leisten, um aufzuerstehen, den Tod zu besiegen. Und jetzt ist eine Zeit der Gnade. Eine Zeit, in der wir, wie wir es heute schon im Zeugnisteil schon mehrfach gehört haben, wo es Möglichkeit gibt für Menschen, ihr Leben zu ändern, rauszukommen aus Sünde, Vergebung zu erfahren, neues Leben in Jesus, Güte und Barmherzigkeit von Gott zu erfahren und ihn kennenzulernen und ein ganz neues Leben anzufangen. Die Zeit ist jetzt. Aber irgendwann ist damit vorbei. Irgendwann ist es damit vorbei. Ich glaube, dass zuerst die Entrückung der Gemeinde stattfindet und dann wird aber irgendwann dieser Zeitpunkt sein, an dem der Herr Jesus wiederkommt und dann zum Gericht. Und das ist tröstlich für die, die zu ihm gehören. Das ist tröstlich für die, die an ihn glauben, weil dann endlich Vollendung stattfindet. Aber es ist schlimm für die, die nicht dazugehören. Also könnte man sagen, das ist eine Gerichtsandrohung. Ist es auch. Aber das ganz Krasse hier dran ist jetzt: Siehe, ich sende euch Elia, den Propheten, ehe der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare, und er wird das Herz der Väter zu den Kindern und das Herz der Kinder zu ihren Vätern wenden, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Eine Versöhnung, die da stattfindet. Elia. Das Neue Testament zeigt uns, Jesus sagte selber in Lukas 7, ab Vers 27, dass Johannes der Täufer Elia ist. Also das hier, dieser Elia ist Johannes der Täufer. Eine Person, die übrigens ein bisschen kurz kommt, manchmal so, ja, in der Gemeinde oder so, sie ist immerhin der größte und einer der wichtigsten Menschen, die je gelebt haben auf dieser Erde. Jesus selbst beschreibt ihn als, dass keiner von einer Frau geborenen größer ist als er. Auf jeden Fall, bevor Gott dieses Gericht vollzieht, dass er hier in Maleachi 3 am Ende des Neuen Testaments, bevor 400 Jahre Schweigen Gottes ist, bevor dann Johannes der Täufer auftritt, er beendet dieses alte Testament nicht einfach mit den Worten, ihr habt es jetzt endgültig zu weit getrieben, es ist Schluss, irgendwann ist Tag des Herrn und dann habt ihr Pech gehabt. Sondern der endet mit einer Verheißung, und zwar genau mit der Verheißung, die am Anfang des Neuen Testaments erfüllt wird. Johannes der Täufer. Zwischendrin ist ja diese Zeit, wo Gott auch auf wundersame Weise sein Volk bewahrt. Die Pharisäer entstehen, die Synagogen entstehen, die Septuaginta wird übersetzt. Es passieren da Dinge in den 400 Jahren zwischen Alten und Neuen Testament, die wirklich großartig sind, wo Gott sein Volk bewahrt. Aber diese Offenbarung, wie wir sie in der Bibel finden, die ist da nicht in dieser Zeit. Und wie gesagt, Gott beendet es jetzt nicht einfach nur mit irgendwann kommt Gericht, sondern er gibt nochmal eine Chance, die letzte große Chance. Und das ist die Zeit, in der wir jetzt leben. Johannes der Täufer tritt auf, Jesus kommt, Gott kommt. Nach der Vorbereitung Johannes des Täufers kommt Gott in Christus als Mensch auf die Erde und es beginnt eine Zeit der Gnade. Das ist die Zeit, die jetzt ist, zwischen hier, Alten Testament, und der Wiederkunft Jesu in Macht und Herrlichkeit. Eine Zeit der Barmherzigkeit, eine Zeit, wo man sich umwenden kann. Und das zeigt, wie Gott ist. So ist Gott. So ist er auch hier in diesem Maleachi-Buch und im ganzen Alten und Neuen Testament. Die Menschen sündigen, die Menschen machen Dinge falsch, die Menschen wenden sich von ihm ab. Und er übt nicht einfach Gericht. Er ist sehr, sehr, sehr geduldig, sehr langmütig. Und vor allem streckt er von sich aus immer zuerst die Hand aus zu den Menschen und gibt ihnen noch eine Chance und noch eine Chance und noch eine Chance. Und die größte aller Chancen ist jetzt die, in der wir jetzt leben. Die Zeit, wo wir wissen, der Name Gottes, Jesus, in Jesus kommt auf diese Welt, in Jesus ist Rettung. Wer sich Jesus zuwendet, wer sich umkehrt von seinen Sünden, wer dem folgt, was hier steht, kehrt um zu mir, der erlebt, was hier steht. Und will, so will ich mich zu euch kehren. Jeder, der sich zu Jesus wendet, umkehrt von seinen Sünden, zu dem wendet sich Gott selbst hin. Und das ist das Angebot, mit dem das Buch Maleachi und damit das Alte Testament schließt. Ein Angebot der Versöhnung. Wer umkehrt, wird gerettet. Das ist doch Evangelium. Es ist nicht so, dass der Gott des Alten Testaments anders ist als der des Neuen, dass der eine ist blutrünstig, der andere ist lieb und solche Dinge. Gott ist schon immer so. Er ist schon immer so. Er hat schon immer das Bedürfnis, dass Menschen umkehren, ihr Leben ändern, bei ihm heil werden, in das zurückfinden, wozu er sie eigentlich gemacht hat, zur Gemeinschaft mit ihm. Amen.